Der Predigttext, der uns für diesen Sonntag verordnet ist, steht bei Matthäus im 8. Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt im Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, lieber Bruder, liebe Schwester, wie steht es um deinen Glauben? Wie ich das meine, was erwartest du von Jesus? Diese Frage richtet im Grunde genommen das heutige Predigtwort an uns. Und wir schauen uns das Geschehen nochmal an und versuchen, diese Frage immer mitzuhören. Also uns wird erzählt, da rechnet ein römischer Centurio aus jüdischer Perspektive ein Heide. Heide heißt ja einer aus den Völkern. Der rechnet mit einer verblüffenden Gewissheit mit der Macht Jesu über die Kräfte der Zerstörung. Und seine Gewissheit, die hat auch so etwas Herausforderndes, dass Jesus fast gefragt wird, wie ich soll zu dir kommen, ihn heilen. Und dahinter steht die jüdische Auffassung zu der damaligen Zeit: Kein Jude betritt das Haus eines Heiden, da verunreinigt man sich. Und das weiß der Hauptmann. Er erkennt es an und lässt aber nicht locker und sagt: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Diese Glaubensgewissheit wird hier als das eigentliche Wunder uns vorgestellt. Denn Jesus wundert sich. Und der römische Militärattaché macht sozusagen an seiner Dienstordnung deutlich, in welchem Sinne er die Macht Jesu denn glaubt. Eine seiner Hundertschaften marschiert, ein Befehl ertönt an einen Einzelnen in der vorderen Reihe und bald wird dieser eine melden, Befehl ausgeführt. Siehst du, sagt er, siehst du, Herr, so ist es bei uns im Militär. Und bei dir, da ist es ja auch nicht anders. Du sprichst ein Wort und daraufhin geschieht es. Dein Wort ist Kommando und du hast Befehlsgewalt. Und wir fragen, worüber hat denn Jesus Befehlsgewalt? Über alles. Auch über die und über das, was das Leben gefährdet, zerstört. Jesus hat auch Befehlsgewalt über alles, was sich im Konflikt mit Gott und der Schöpfung befindet. Er hat auch Befehlsgewalt über alles, was sozusagen aus seiner Schöpfungsordnung ausgebrochen ist. Jesus hat Befehlsgewalt über die Natur, über den Satan, über die Dämonen, über Krankheit, über Tod und Sünde. Das sind sozusagen die Übermächte, gegen die kein Mensch etwas vermag. Und er hat sozusagen auch die Vollmacht über Heil und Heilung. Und deshalb nochmal die Frage, ist das wirklich im Herzen unsere Erwartung an Jesus? Glauben wir so? Und kann sich unser Glaube so aufschwingen? Besonders in Situationen, die bedrängend sind, wo es vielleicht, wo wir gefragt werden, wo ist denn nun dein Gott, der dir angeblich hilft? Also wie sieht es um unseren Glauben aus? Ist er so, hat er sich aufgeschwungen oder führt er ein verschämtes Dasein? Jedenfalls, wir schauen wieder auf den Centurio. Seine Worte machen deutlich, der ist voller Erwartung. Er sieht Jesus als den Herrn und so spricht er ihn auch an mit Kyrios. So wurden die Könige angesprochen. Kyrios heißt ja Herr. Wir schauen sozusagen auf diesen Mann mit Helm und Schwert und Rüstung und er glaubt. Und wir sehen, das ist eine besondere Art von Glauben, weil er nämlich für einen anderen glaubt. Und die Frage ist hier, sollte es so sein, dass einer für den anderen glauben kann? Denn am Ende sagt der Jesus zu dem Hauptmann, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Aber dem Hauptmann selber geschieht ja gar nichts, sondern es geschieht seinem Knecht. Da steht, und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Es ist offensichtlich, wir haben hier einen Beleg für stellvertretenden Glauben. Einer glaubt für den anderen, bittet. Und weil der Betende glaubt, wird dem anderen geholfen. Es ist eine spannende Frage, auch für unsere Gemeinschaft, auch für die, die zu uns gehören und draußen sind. Inwieweit kann einer für den anderen glauben? Für mich jedenfalls ist es eine spannende, sehr spannende Frage, die übrigens auch Paulus im Korintherbrief behandelt. Für die, die glauben, ist das auch ein Hinweis auf Verantwortung. Kann ich für einen anderen glauben? Aber es wird hier nicht weiter erörtert, sondern uns wird erstmal nur schlicht gesagt, der Glaube kennt nicht nur die eigenen Nöte, sondern bringt auch die Situation oder die Nöte anderer vor Gott. Vielleicht könnte man schlicht sagen, Glaube tut Fürbitte. Aber nicht darüber wundert sich Jesus, sondern über die Glaubensgewissheit, dass der Hauptmann so unbeirrbar fest ist. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht, was eigentlich, wie man Glauben erkennt, was Glauben ist. Auf jeden Fall ist Glaube ein Geheimnis, weil man es nicht sehen kann und doch ist es eine starke verändernde Kraft. Glaube merkt man daran, dass man sichere Schritte tut, obwohl eigentlich kein Weg erkennbar ist. Oder dass man hofft, obwohl es völlig menschlich gesehen aussichtslos ist. Glaube ist auch sowas wie ein Nicht-Verzweifeln, obwohl es verzweifelt steht. Und Glaube ist auch so einen Grund unter den Füßen haben, obwohl man ins Bodenlose tritt. Und von außen betrachtet, scheint der Glaube sowas wie ein waghalsiges Spiel mit dem Unerklärlichen, mit der Ungewissheit. Aber der Glaubende selber, der sieht das nicht so. Denn der, an den er glaubt, Jesus, der ist ihm alles Zutrauen wert. Und in Krisen weiß der Glaubende seine Sache bei Jesus aufgehoben. Und in dieser Art Glaubensgewissheit wird uns dieser Römer vorgestellt. Er glaubt Jesus, aber selber hat er nichts in der Hand. Er spricht nur von der Not seines Burschen und von der Macht, die Jesus dagegen einzusetzen hat. Und dazu kommt, nichts macht der Hauptmann für sich persönlich geltend, außer dies beides, das, was ihn bedrückt und das, was er Jesus zutraut. Und da werden wir daran erinnert, was uns von Gott her zusteht. Nichts. Uns steht von Gott her erstmal nichts zu. Und so zu beten, das ist Glaube. Er sagt, der Herr, ich bin nicht wert. Ich habe keinen Anspruch. Ich kann nicht sozusagen, du musst das machen, weil ich hier. Jesus lobt diesen Glauben. Er sagt, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Also wir haben keine Ansprüche, aber wir dürfen zuversichtlich mit der Gewissheit zu Jesus kommen, dass Jesus sich für uns stark macht. Ich kann um Jesu Willen hoffen. Also, wenn ich zu Jesus gehe, schaue auf den Hauptmann, brauche ich nicht an mich zu denken, sondern wenn ich zu Jesus gehe im Gebet, an das, was Jesus kann und will. So macht es jedenfalls der Hauptmann. Er sagt, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Okay, soweit. Unser Predigtwort berichtet, dass Jesus die Begegnung mit dem römischen Centurio genommen hat, als Beispiel, und dann richtungsweisend in die Zukunft gedeutet hat. Also Jesus hat diese Begegnung mit dem Römer als ein Zeichen genommen dafür, was Gott tun wird, wie er sein Reich bauen wird. Und da wendet er sich an seine, hier steht, Nachfolger, seine jüdischen Zuhörer und sagt, schaut ihr von Gott erwählten Israeliten, hier hat einer von den nicht erwählten, den Heiden, Glauben gezeigt. Und weil er das getan hat, wird ihm jetzt Heil und Heilung zugesprochen. Und dann sagt Jesus, dieser eine Römer, das ist nur ein Anfang. Es wird ein unüberschaubarer Zug vieler Völker werden, die einen Platz im Paradies finden. Und auf diese auf dieses Geschehen deutet Jesus prophetisch, wenn er sagt, viele werden kommen. Interessant ist übrigens, im aramäischen Sprachgebrauch, ich habe da nochmal nachgeguckt, da bedeutet die Umschreibung viele, alle. Das finde ich interessant, wir verstehen viele anders, aber man hat zur Zeit Jesu in diesem Sprachgebrauch immer viele gesagt, meinte alle, viele aus Israel, es meint alle. Und so meint das Jesus ja auch, das ist spannend, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Wenn wir unser Herz sozusagen im Glauben etwas öffnen oder wir sagen manchmal ein bisschen poetisch mit Glaubensaugen sehen, dann sehen wir das, dass das geschehen ist und geschieht. Wir sind da mittendrin. Okay, zum Schluss noch mal ganz kurz. Die Situation, ein Heide glaubt an Jesus, den Herrn. Jesus wundert sich. Er nimmt diesen Glauben und lässt ihn im Himmelreich gelten. So. Und jetzt wendet er sich an die Umstehenden. Die haben das mitbekommen und sagt, solchen Glauben habe ich, und schaut sie an, in Israel bei keinem gefunden. Und das ist natürlich provokativ. Denn das, die sagen, wie bitte? Na, wir Israeliten, wir haben doch einen Bund mit Gott. Wir sind seine Kinder, wir kennen seine Gebote, wir haben seine Zusagen, wir haben alle seine Verheißungen. Was ist denn mit uns? Und da kommt ein sehr dunkles Wort Jesu. Ich finde das sehr dunkel. Er sagt, diese, und deutet auf den Römer und den Großzug, diese werden im Himmelreich zu Tisch sitzen. Dann schaut er seine Zuhörer an, aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Eine Glaubenskritik Jesu. Von Israel hatte Jesus Glauben erwartet. Sie wussten Bescheid, hatten eine lange Geschichte mit Gott. Aber sie glaubten nicht. Und nun lässt sich das heute aus unserer Sicht ja schön betrachten, sondern naja, Israel hat ihm nicht geglaubt. Es ist sozusagen immer leicht, über den Glauben anderer zu sprechen, ihn zu betrachten, wenn das andere Generationen betrifft. Aber wir hören dieses sehr dunkle Wort Jesu von dem hinausgestoßen werden erst richtig, wenn wir es nicht in der Vergangenheit belassen, sondern auch auf uns und die Kirche heute beziehen. Wir gehören doch auch zum Reich Gottes. Wir sind doch auch Kinder des Reiches. Bei uns wohnt doch auch der Herr. Er ist doch mitten unter uns. Und hier steht die Frage, was uns bleibt, wenn wir nicht glauben. Und deshalb geht es in dieser Erzählung heute und um uns um Glauben. Und deshalb hatte ich anfangs gefragt, wie steht es um deinen Glauben? Und mit dieser Frage bin ich noch nicht zu Ende, weil ich sie so nicht stellen kann. Ich muss mich zuerst selber fragen, wie steht es um meinen Glauben? Was erwarte ich von Jesus? Zuerst mal, ich bin mir meiner selbst nicht gewiss. Jedenfalls in meinem Glauben. Ich bin mir darin nicht gewiss, ähnlich wie der Hauptmann, der sagt, ich bin nicht wert. Das ist erstmal das Erste. Ich bin mir aber Jesu gewiss. Und was erwarte ich von Jesus? Meine Erwartung liegt etwa so. Ich erwarte, dass Jesus das für mich tut, was er für Petrus getan hat. Das erwarte ich. Der zu Petrus gesagt hat, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist meine Erwartung. Und ich glaube, dass Jesus das tut. Und darin bin ich dann doch gewiss. Und dann habe ich noch eine Erwartung an Jesus. Und das ist irgendwie so eine fröhliche Erwartung. Ich erwarte, dass Jesus das Wort an mich richtet und dass ich das erfahren darf, was dieser Hauptmann gesagt bekam, der das Wort Jesu hörte. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ich glaube, dass Jesus mich nicht alleine lässt. Das glaube ich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.